Wie diskutieren wir in Düsseldorf eigentlich über schwierige Themen wie den Nahostkonflikt oder Waffenlieferungen an die Ukraine? Der ein oder andere Mensch, der in Düsseldorf mit beiden Beinen fest in der Öffentlichkeit steht, hat da in den letzten Wochen und Monaten nicht immer so glücklich agiert. Vom Mausrutscher über die verbale Entgleisung bis zu persönlichen Angriffen war alles dabei. Das schadet dem öffentlichen Diskurs insgesamt, findet mein Kollege Alexander Esch. Und in dieser Episode erklärt er, warum er das findet. Heute sollen es 17 Grad werden, der Frühling naht unaufhaltsam. Damit wir alle bald wieder über blühende Wiesen trollen können, hat die Stadt sich eine Blühwiesenstrategie gegeben. Und Wissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität wünschen sich, dass wir alle zu Blütenforschern werden. Über beides spreche ich in dieser Episode mit meiner Kollegin Julia Nemesheimer. Wenn ihr euch diese Woche etwas zu essen liefern lasst, dann sollte es Bibimbap sein. Die Mutter aller Reisbowls aus Korea ist super lecker und super gesund. Aber wer liefert in Düsseldorf eigentlich das beste Bibimbap? Das habe ich für euch getestet. Es war hart, aber ich habe es getan. Das Ergebnis hier in dieser Episode. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 307 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 3,28 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Was bewegt Düsseldorf? Darum geht's jede Woche im Rheinpegel-Podcast. Ich spreche mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post über ihre spannendsten Geschichten. Ich spreche mit Experten aus der Stadt und ich spreche mit euch, den Menschen, die Düsseldorf lieben und mögen. Manche von Ferne und manche von Nahem. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts. Ich habe lange in der Lokalredaktion Düsseldorf gearbeitet und seit 2019 wohne ich auch in dieser wunderschönen Stadt. Wenn ihr mir was sagen möchtet, könnt ihr mir eine Mail schreiben an rheinpegel@rheinische-post.de oder ihr könnt mir eine WhatsApp schreiben an 0160 80 844. Das hat auch Jessica getan. Jessica hat Lust, bei uns in der Rheinpegel-Broadcast-Liste mitzumachen. Hey Jessica, schön, dass du dabei bist. Natürlich kannst du gerne zu uns auf die Liste kommen, dann bekommst du ab und zu von uns Behind-the-Scenes-Material. Ab und zu schicke ich mal eine neugierige Frage und natürlich könnt ihr euch jederzeit bei mir melden mit Themenvorschlägen, mit Feedback, mit Fragen. Und ich versuche die dann natürlich zu beantworten oder ich hole meine Kollegen dazu und vielleicht können die antworten. Also das ist auf jeden Fall schön, dass Jessica dabei ist. Ganz toll. Ich habe an dieser Stelle zwei Veranstaltungstipps für euch, die mich erreicht haben, denn wir sammeln hier auch immer so ein bisschen Veranstaltungen, die unter dem Radar fliegen und bei denen es sich vielleicht lohnt, mal darauf hinzuweisen. Das eine ist, dass am Wochenende eine Pop-Up-Kunstausstellung stattfindet, die heißt A Like Art vom 15.3. bis 17.3. und fünf ausgewählte Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstler zeigen da ihre Werke. Fleur ist dabei, Hanna Effen, Carola Fleischhauer, Hilde Hüllwegen und P. Hagen. Carola hat sich auch tatsächlich mit der Info an mich gewandt. Also hey Carola, schön, dass ihr so eine tolle Ausstellung macht. Sie schreibt, die Location ist ein charmantes Industrieloft in der Rethelstraße 33. Ich meine, wer könnte da widerstehen? Die Vernissage ist am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Also wer Lust hat, sollte dort vorbeikommen und ansonsten am Wochenende mal gucken, welche Werke dort ausgestellt werden von den Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern. Und wer selber künstlerisch tätig sein möchte, zum Beispiel als Musikerin oder Musiker, der kann das auch machen. Denn im Bürgerhaus Salzmannbau gibt es ab demnächst eine offene Jam-Session. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr gereizt. Alle Musikerinnen und Musiker, die Lust haben und sich ausprobieren wollen, können da einfach hinkommen. Keine Anmeldung, keine Kosten, kein Ablaufplan, ganz offen. Dafür gibt es Kaffee, Tee und kühle Getränke. Das klingt doch richtig gut. Und es ist egal, wie alt ihr seid, es ist wahrscheinlich auch egal, wie gut ihr seid. Hauptsache, ihr habt Lust, Musik zu machen mit anderen. Es steht ein Schlagzeug bereit, ein Klavier, Mikrofone, PA, Amps, also alles da. Ihr müsst nur vielleicht euer Instrument mitbringen, wenn ihr Lust habt. Und dann könnt ihr mitmachen. Und den ersten Termin gibt's am 5. April von 17 bis 20 Uhr und dann wieder am 3. Mai. Und dann ist das, glaube ich, immer so alle vier Wochen. Und das Bürgerhaus Salzmannbau, das findet ihr in der Himmelgeisterstraße 107H. Das ist in der Nähe von der Uniklinik, also im Süden, wenn ihr das irgendwie verorten wollt. Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn ihr hingeht, dann schreibt mir doch mal, wie es war. Vielleicht schaffe ich es auch mal selber, da vorbeizugucken. Und wenn ihr einen Tipp für eine coole Veranstaltung habt, die vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt und ein bisschen mehr repräsentiert werden könnte in Düsseldorf, dann meldet euch. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Tipp gebt, den gebe ich dann auch sehr, sehr gerne weiter im Podcast hier im Rheinpegel. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Wir leben in extrem komplizierten Zeiten. In sehr polarisierten Zeiten und in Zeiten von internationalen Krisen und Konflikten, die uns auch hier erreichen, entweder tatsächlich oder emotional. Und darüber zu sprechen, das muss man einfach mal sagen, haben wir als Zivilisation immer noch nicht so gelernt, dass es wirklich konstruktiv ist und uns irgendwo weiterbringt. Ganz oft driften die Debatten um beispielsweise die Frage, wie der Nahostkonflikt gelöst werden kann oder wie wir zum Beispiel mit Russland umgehen sollten, driften ab in persönliche Angriffe und es wird schnell schmutzig. Und das kann man auch in Düsseldorf beobachten und Alexander Esch hat das getan. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
Ja, hallo.
Es gab eine ganze Reihe von Vorfällen in den letzten Monaten und Wochen, bei denen Menschen, die eben mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen, sich öffentlich geäußert haben und damit auf jeden Fall Kontroversen und Kritik hervorgerufen haben. Den Anfang macht der Sprecher der Altstadtwirte, Walid El-Sheikh, der auch hier im Rheinpegel-Podcast schon zu Gast war, zuletzt in der 300. Episode, also in unserer Jubiläumsepisode, der sich im, ich glaube, November geäußert hat auf Instagram. Mhm. Da ging es um den Konflikt in Gaza. Was hat er gesagt und wo war das Problem?
Ja, am Ende ging es vor allem um den Begriff Genozid. Den hat er Israel unterstellt. Daraufhin hat sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Wort gemeldet, ebenfalls über die sozialen Medien und seinen Rücktritt gefordert.
Mhm. FDP-Politikerin aus Düsseldorf, genau. War hier auch mal Bürgermeisterin, ist inzwischen im Bund unterwegs und möchte gerne nach Europa.
Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Spitzenkandidatin der FDP auch für die Europawahl. Und daraufhin unter anderem aufgrund dieser Kritik, aber auch insgesamt hat er dann diesen Post auch gelöscht und sich davon distanziert und auch selber zugegeben, das ist zu weit gegangen. Also, aber eine Botschaft, die schon mal gesendet war jedenfalls, das werden wir gleich dann an anderen Beispielen auch nochmal wiederfinden, ist dann wieder zurückgenommen worden. Gleichzeitig ist nach wie vor auch bei ihm zu finden der Vorwurf an Marie-Agnes Strack-Zimmermann wiederum, eine Wannabe-Kriegsministerin zu sein, also eine Möchtegern-Kriegsministerin. Und wie gesagt, das ist ein Vorwurf, der jetzt noch nicht gelöscht ist. Hm. Also wirklich sehr persönliche Attacken. Und du hast am Anfang ja gesagt, sehr komplizierte Zeiten und aber auch sehr polarisierende Zeiten. Und ich finde, das ist eigentlich so der Grundwiderspruch, den man so an allen Ecken und Enden gerade irgendwie wahrnimmt. Also wenn es kompliziert ist, dann würde man doch eigentlich meinen, sind umso differenziertere Debatten und Diskussionen nötig und nicht dieses Polarisierende in Schwarz und Weiß und haut drauf und du bist und ich bin und also dieses Persönliche. Das führt uns doch dann überhaupt nicht in die Nähe von den wirklichen komplizierten Problemstellungen, die es da gibt.
Ja, jetzt gehen wir schon hart rein in die Metaebene, aber finde ich gut, weil möchte ich direkt darauf reagieren. Ja, du hast recht, aber leider ist natürlich polarisierend und komplex kein Gegensatz, sondern etwas kann sehr komplex sein und trotzdem große Emotionen hervorrufen und dazu führen, dass man sich irgendwie unwillkürlich sehr klar auf eine Seite setzt, weil man so fühlt. Ne? Und das leider ist es nicht so, dass man automatisch auch die Differenziertheit der Angelegenheit irgendwie wahrnimmt. Und ich meine, die Dinge, die so passiert sind, sind ja nicht alle immer in der gleichen Schublade und in der gleichen Fallhöhe sozusagen. Ne?
Das stimmt.
Dann gibt es den Fall der SPD, die man weiß nicht so richtig, wie aus Versehen es war, aber ein Like gesetzt hat bei einem Posting auf Facebook von einem Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Düsseldorfer Appell, den es auch gibt und der sich vor allen Dingen gegen rechts, glaube ich, engagiert. Mhm. Und der ein Bündnis, ein ganz breites gesellschaftliches Bündnis ist. In dem Fall weiß man nicht so richtig, ob sie sich vielleicht vertan haben, denn dieser Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg ist eben tatsächlich eher so auf der sehr linken Seite anzusiedeln und hat mit der SPD zumindest gar nichts zu tun, soweit ich weiß. Und die haben auch relativ schnell gesagt, oh nee, das meinten wir gar nicht unbedingt so. Das war wohl eher
ein bisschen aus Versehen. Also aufmerksam auf dieses Thema geworden sind wir aber auch, muss man wieder dazu sagen, über eine Pressemitteilung wiederum der CDU, die sich halt sofort da drauf gestürzt hat und der SPD natürlich da allerhand unterstellt hat, auch wiederum. Also da eben bewusst dem Düsseldorfer Appell eigentlich schaden zu wollen, weil man eben den anderen Düsseldorfer Appell jetzt hier unterstützt und gleichzeitig die gesamte politische Linie der SPD hier in Düsseldorf in Frage gestellt, weil sie eben nicht mehr der Linie der Bundespartei entspricht an dieser Stelle.
Mhm. Also ein leicht abstruser Vorwurf, wenn ich das mal sagen darf, weil Das wäre ja sehr um die Ecke strategisch gedacht, wenn man dem Düsseldorfer Appell schaden will, indem man einen anderen Düsseldorfer Appell liked.
Ja, es ist genau, das meine ich so. Das ist auch wieder so ein bisschen dieser Modus der Unterstellung, des, in diesem Fall auch natürlich, aber auch des politisch Ausschlachtens und vielleicht auch des darauf aufmerksam machen Wollens. Das ist natürlich dann vielleicht auch dann so ein bisschen zwischen den Zeilen die Botschaft, dass natürlich auch bei der SPD es einige gibt, die das vielleicht gar nicht so schlecht finden, was dieser Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg da so meint. Und da gab es eben auch ja Vertreter der SPD hier in Düsseldorf, die auf diesen Demos waren, die da doch auch andere Positionen vertreten in Bezug auf Waffenlieferung zum Beispiel, die das sehr kritisch sind, auch ablehnen eigentlich.
Ja.
Also das war vielleicht dann so ein bisschen der Hinweis, guck mal, da bei der SPD, da sind sich alle gar nicht so einig und mit welcher Stimme sprechen die ja eigentlich? Und insofern weiß man eben auch am Ende nicht, wie dieser Like entstanden ist. Der ist natürlich auch nicht gut, das darf eigentlich auch so einer Partei nicht passieren. Das ist zwar nur ein Klick im Internet, aber es ist natürlich eine klare Botschaft, die da auch schon wieder gesendet wurde. Hallo, SPD Düsseldorf, findet das gut, was diese Initiative da macht? Und die Botschaft ist gesendet, dann wird es wieder gelöscht, das hat man ja eben schon mal. Aber trotzdem haben das natürlich viele wahrgenommen und das wirkt ja auch. Und insofern kann man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, finde ich. Das hat Sandra Martens, die Chefin der SPD in Düsseldorf, aber auch selber gesagt, dass sie das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Aber man kann natürlich jetzt spekulieren, wie kam es dazu? Hat das jemand einfach selber den Düsseldorfer Appell mit dem anderen Düsseldorfer Appell verwechselt und wollte den anderen unterstützen? Oder ist es einer der SPD gewesen, die das vielleicht sogar gut finden, was dieser andere Appell will und hat das dann geliked und wusste gar nicht, dass er gerade Administrator SPD Düsseldorf ist und nicht privat unterwegs ist, also man weiß es nicht.
Ist mir auch schon passiert, wenn ich das mal sagen darf,
dass ich im
falschen Facebook-Modus unterwegs war, aber muss ich mal sehr aufpassen, dass ich nicht aus Versehen als Rheinische Post irgendwas like. Aber ich meine, gegen Hochrüstung und Krieg kann man natürlich unter Umständen auch sein. Zu anderen Zeiten wäre das ganz klar, dass man sagt, ja klar bin ich gegen Hochrüstung, klar bin ich gegen Krieg, nur muss man natürlich, wenn man nicht vollkommen politisch naiv ist, wissen, dass aktuell die Debatten um beispielsweise Waffenlieferungen für die Ukraine gegen Russland ein bisschen über die übliche Pazifismus- oder Nicht-Pazifismus-Debatte hinausgehen, weil es, wie du sagst, die Situation ein bisschen komplexer ist.
Und es geht auch um andere Thesen noch, die diese Initiative vertritt, von wegen NATO-Staaten hätten da große Mitschuld an dem, was in der Ukraine passiert und so. Das geht schon sehr weit.
Ja. Du schreibst sehr schön pointiert auch, dass Thomas Jatzombek recht schnell war, sich per Pressemitteilung eben darüber zu Wort zu melden, der aber sonst nicht allzu viele Dinge öffentlich kommentierwürdig hält, was ja man denken könnte als Politiker, gibt es dadurch ein paar Sachen, die man kommentieren kann. Und ich finde aber den Fall, wo man noch am ehesten wirklich mal darüber diskutieren muss, wie schnell man eigentlich so bei Social Media schießt, ist der von SPD-Ratsfrau Marina Spillner, die eine Karikatur bei Facebook geteilt hat, die Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigt, auf wirklich sehr unschöne dargestellte Weise und mit dem Zitat, wir werden alles liefern, auch eure Männer und Söhne. Und da kann man dann sehen, wie das Ganze sehr auf eine Person zugeschnitten und sehr harsch dann doch ist, muss man ja bei aller Liebe sagen. Das ist wirklich, auch wenn Satire natürlich vieles darf, ein sehr persönlicher Angriff, der bei dem man so ein bisschen, finde ich, die Frage stellen muss, ob das jetzt noch wirklich sinnvolle sachliche Kritik ist. Wie weit führt das? Also wie weit führt dieser Debattenbeitrag sozusagen? Und da gab es dann auch richtig Stunk, ne?
Ja, absolut. Und auch hier in diesem Fall ist dann wieder diese gesendete Botschaft dann wieder gelöscht worden, obwohl sie natürlich dann auch schon online war und auch verbreitet wurde. Aber Marina Spinner hat dann selber eingeräumt, dass es zu weit ging. Sie hat das selber als Satire verstanden oder als satirischen Beitrag auch verstehen wollen. Sie hat das begründet, weil sie sich auch ärgern würde über Strack-Zimmermanns Äußerung zum Teil, dem Kanzler Naivität zu unterstellen zum Beispiel, bei seiner Sicht auf die Dinge und wollte das eben so als satirischen Punkt da irgendwie gegensetzen. Aber natürlich, am Ende ist es wirklich ein sehr persönlicher Angriff und es ist eigentlich, finde ich, sehr relativ vergleichbar auch mit Walid El-Sheikh, der da von der Kriegsministerin spricht. Und das muss man ja doch nochmal sich genau vor Augen führen, was da die Aussage ist, ne? Wannabe Kriegsministerin. Also, dass eine Person sehr gerne Ministerin in einem Krieg wäre. Das ist die Aussage dahinter. Und ähnlich ist ja diese Karikatur jetzt da auch konnotiert. Also, dass da jemand wirklich kriegsbesessen quasi ist, ne, davon. Und das, und das jetzt Strack-Zimmermann zu unterstellen, ist erstmal das eine, es ist unfair und geht viel zu weit, aber es führt ja auch in der Sache überhaupt nicht weiter, außer dass es wirklich die Stimmung auflädt und Stimmung macht und weiter polarisiert, aber der Erkenntnisgewinn von solchen Aussagen ist doch gleich null. Das finde ich eigentlich das Problematischste da an der Stelle.
Ja, und im Kern geht es ja letztendlich jetzt gerade bei der Ukraine-Russland-Geschichte immer um die Frage, wer ist eigentlich schuld daran, dass überhaupt Krieg ist, ne? Also auf der einen Seite kann man sagen, Russland hat diesen Krieg angefangen und treibt ihn gnadenlos weiter. Und man kann eben nicht die Hände hochwerfen und sagen, wenn man die Ukraine ist und sagen, wir machen das aber nicht mit, wir machen keinen Krieg. Nein, das Land wird in diesen Krieg reingezogen, ist in diesen Krieg reingezogen worden und hat gar keine Wahl, sich zu wehren, sich zu verteidigen und vielleicht dann eben auch voranzugehen, um die Russen wieder von ihrem Territorium zu vertreiben. Andererseits sagen dann eben die gegen Waffenlieferungen sind, wir wollen eben nicht reingezogen werden in diesen Krieg. Wir wollen nicht, dass das noch weiter eskaliert als das, was eben dort in der Region passiert. Und ja, also ich finde das extrem schwierig, darüber nachzudenken, weil dass man gegen Krieg ist, ist ja klar. Also niemand möchte Krieg, niemand will Krieg. Aber dass der Krieg in der Welt ist, ist auch klar. Man kann ihn sich eben nicht fortwünschen. Aber dass das so polarisiert und dass das so zu emotionalen Angriffen fügt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach oft das Gefühl, letztendlich spricht daraus auch eine große Hilflosigkeit. Der Wunsch, es möge anders sein und die Erkenntnis, dass man aber wenig dafür tun kann, dass es anders ist, solange es Player wie Russland und wie Putin gibt, die einfach offensichtlich großen Wert darauf legen, Unfrieden in der Welt zu stiften.
Finde ich auch, aber umgekehrt müsste man dann ja umso mehr versuchen, gute Argumente zu finden und auf gute Argumente zu hören, überhaupt sich einlassen auf das, was ein anderer sagt und dass auch vielleicht erstmal man das im besten Sinne des anderen auch interpretiert, dass dann vielleicht einer, der jetzt an dieser Stelle sagt, ja, keine weiteren Waffenlieferungen oder man soll jetzt mehr diplomatische Wege noch einschreiten, obwohl ich das auch schwierig finde, aber dass man da versucht, die Argumente des anderen zu hören und sich auseinanderzusetzen und nicht auf diese Ebene abzudriften. Weil ich glaube, da gibt es noch eine andere Gefahr, dass eben so unsere Debattenkultur, unsere Sprache schon sehr infiziert worden ist von der populistischen Seite, wie es eine AfD bedient und in welchem Modus die unterwegs ist. Und ich glaube, da müssen wir uns erst recht aufpassen, dass wir uns da wirklich abgrenzen und da weiter einfach einen politischen Diskurs führen, der ja einfach anderen Regeln folgt als dieses populistischen, halbwahren, persönlichen Angreifenden.
Ja. Inwiefern glaubst du, sind die Instrumente und die Kommunikationswege schuld daran, dass das häufig so eskaliert? Denn Politikerinnen und Politiker oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ja immer schon Sprachrohre gehabt, die haben immer schon Foren gehabt, wo sie sich öffentlich äußern und öffentlichkeitswirksam äußern können. Aber natürlich ist es doch noch was anderes, wenn man eben sehr, sehr schnell ein sehr großes Publikum erreicht in Tools wie Facebook oder Instagram oder sonst wo, wo eben auch gerade polemische Äußerungen stark belohnt werden, weil sie sehr viel Aufmerksamkeit generieren und Aufmerksamkeit die Währung ist, die da gezahlt wird.
Das stimmt. Ja, jetzt könnte man selbstkritisch sagen, da können wir uns gar nicht so richtig rausnehmen, weil wir natürlich auch von der Aufmerksamkeit leben, auch als etabliertes Medienunternehmen. Aber das stimmt, die sind auf Aufmerksamkeit gepolt, diese Kanäle. Und auf der anderen Seite ist ja das Spannende, dass jetzt jeder Einzelne eigentlich zum Sender wird und zum Sender werden kann. Und das per Mausklick mit ein paar Zeilen bei Twitter und dann eben ganz schnell solche Dinge rausgehauen werden, aber vielleicht das Bewusstsein gar nicht da ist, wie ich jetzt da gerade in dem Moment auch wirke als Sender und wahrgenommen werde und gerade mit einer großen Gefolgschaft, die ich vielleicht habe als Altstadtwirtesprecher zum Beispiel und werde da aber zum Sender in Sachen Nahostkonflikt. Habe ich da wirklich die Expertise zu an der Stelle? Kann man vielleicht doch nochmal hinterfragen. Und also da wäre schon die Frage, ob man nicht da das eigene Bewusstsein schärfen muss und eine größere Vorsicht, Sensibilität entwickeln muss, da mit diesen Tools auch umzugehen und da sich nicht vielleicht auch zu verheben an mancher Stelle, an manchem Thema.
Naja, also ich würde dem eine Sache entgegenhalten und zwar ich glaube, Walid Elchek zum Beispiel ist ein sehr politischer Mensch, auch wenn er natürlich keine politische Funktion in dem Sinne jetzt hat. Und es ist ja schon im Sinne einer Demokratie, dass wir uns alle eine Meinung bilden und dass wir auch öffentlich über diese Meinung sprechen. Mhm. Also es ist ja völlig in Ordnung, dass jeder von uns, wenn er sich über Dinge so informiert, wie man sich als normaler Mensch halt informieren kann, ne? Man kann da keine Doktorarbeit drüber schreiben, aber man kann zum Beispiel, sagen wir mal, Zeitung lesen oder Internetmedien konsumieren und einfach versuchen, Bescheid zu wissen und sich daraufhin dann informiert, eine Meinung zu bilden, dass man diese Meinung auch kundtut und dass man dann auch in den Diskurs darüber geht. Davon lebt das Ganze ja schon. Ich glaube aber, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Parlamentsplenum jemand ans Pult geht und einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die im Plenum sitzt, vorwirft, sie sei eine Wannabe-Kriegsministerin oder vorwirft, sie würde unsere Männer und Söhne in den Krieg schicken wollen. Dass das noch eine andere Qualität hat, wenn man jemandem ins Gesicht schauen kann, wenn man ihm solche Vorwürfe macht, als wenn man, weil sie nicht abends beim Glas Wein vorm Computer sitzt und solche Sachen mal eben abschießt.
Ja, die Hemmschwelle ist geringer.
Das sicherlich, ist, ja. Ja, das und ich glaube halt auch Hemmschwelle, es klingt vielleicht sogar negativ. Ich glaube einfach, man denkt vielleicht einmal mehr drüber nach, ne? So. Also es regt vielleicht ein bisschen mehr darauf an, sich einmal kurz in die Schuhe des anderen zu versetzen, wenn man dem gegenüber sitzt und sich zu fragen, also werden die Spiegelneuronen aktiv und wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn mir jemand das vorwirft? Und finde ich das gerechtfertigt, dem anderen solche harten Vorwürfe zu machen? Hat er das jetzt verdient? Kann ja sein, dass man es trotzdem findet, ne? Dass man sagt, okay, wer so agiert, der muss sich auch nicht wundern, wenn man ihm solche Vorwürfe macht. Tja.
Ja, trotzdem könnte man diese Medien ja auch nutzen, um einen vernünftigen Dialog zu führen.
Am Glaubst Ende du?
Eine ganz langweilig, aber könnte warum denn nicht? Ja, gibt es doch immer sind wieder gute gemacht? Beispiele, finde ich schon. Ja, natürlich ist es, sind es relativ überschaubare Längen, die da möglich sind. Aber es gibt auch bei Twitter auch längere Auseinandersetzungen oder kluge Beiträge oder so, ne? Also warum muss man dann weiß ich nicht, auf die persönliche kurze Attacke setzen? Also das ist ja gar nicht zwingend irgendwie vorgegeben quasi.
Was heißen würde, wir gehen einfach nicht richtig mit den Instrumenten um. Was wünschst du dir denn jetzt von den öffentlichen Personen in Düsseldorf?
Ja, habe ich eigentlich ja eben schon gesagt, ne? Also dass man einfach nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkt, was man da rausposaunt, dass man da auch an seine eigene Wirkmächtigkeit denkt, denn die ist dann da schon gegeben. Und dass man versucht, auch irgendwie bei der Sache zu bleiben. Also sich wirklich versucht, konstruktiv zu den Dingen irgendwie zu verhalten und diese persönlichen Attacken zu lassen an der Stelle. Ja.
Alex Esch, wie immer eine Freude, mit dir zu reden.
Danke dir.
Danke für diesen konstruktiven Dialog.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Es hätte viele gute Geschichten gegeben, die man diese Woche im Podcast hätte erzählen können. Zum Beispiel, dass ein Nutria im Hofgarten gesichtet wurde und zwar zufälligerweise von Menschen, die sich wirklich damit auskennen, nämlich von einem Pärchen, was als Kürschner arbeitet. Auch spannend fand ich die Geschichte, dass die Uni-Bibliothek geschlossen hat bis zum 22. März, was glaube ich für manche Leute, die jetzt gerade in den Semesterferien viel zu tun haben und eigentlich viel studieren müssten und lernen müssten, ziemlich ärgerlich ist. Nicht nur, dass dort in der Nacht zum Montag ein Geldautomat gesprengt wurde und das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, die NRW-Polizei sehr stolz darauf war, dass diese Geldautomatensprengungen so langsam etwas nachlassen. Nein, die Uni-Bibliothek muss auch ihre Bücher oder zumindest einen Teil ihrer Bücher auf Arsenbelastung prüfen. Es ist nämlich so, dass im 19. Jahrhundert bei der Herstellung von Büchern öfter mal Arsen verwendet wurde, gerade wenn so grau-grüne Farbstoffe eingesetzt wurden. Und Bücher, die vor 1900 in die Uni-Bibliothek gekommen sind oder da vorher produziert wurden, da gibt es relativ viele in der Uni-Bibliothek, nämlich rund 15.000. Das ist zwar weniger als 1% des gesamten historischen Bestands, aber naja, trotzdem muss man diese Bücher sich mal angucken und eben prüfen, ob da Arsen drin ist, damit die nicht weiter im freien Bestand rumliegen. Tja, und das wird aktuell gerade gemacht, deswegen hat die Uni-Bibliothek zu, also auch nicht so günstig. Und dann gibt's noch die witzige Geschichte, oder ich weiß nicht, ob witzig, aber schon auch ein bisschen kurios, dass der Ordnungs- und Servicedienst der OSD gegen eigene Mitarbeiter ermittelt. Die sollen nämlich in ihrer Arbeitszeit, insbesondere abends und nachts, einkaufen gegangen sein, bei McDonald's vorbeigefahren sein und sich dann gemütlich in ihren Autos vor Obi hingestellt haben, um ihr McDonald's-Beute aufzuessen, statt Streife zu fahren und Kontrollen zu machen. Und das will ein Mann beobachtet haben aus Düsseldorf, der davon auch reichlich Fotos gemacht hat und sich mit diesen Fotos an die Rheinische Postredaktion gewandt hat. Der hat sich natürlich auch an die Stadt gewandt. Jetzt will die Stadt das tatsächlich auch mal prüfen und gucken, was ist da eigentlich dran. Sollte auch gar nicht so schwierig sein, weil man natürlich eigentlich das alles elektronisch nachhalten muss, wo die sich befinden und was die machen. Aber ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das ist ja schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht ganz so optimal, weil es gibt ja schon ein paar Dinge, die der OSD so nachts zu tun haben könnte in Düsseldorf. Bisschen traurig ist dann vielleicht noch die Geschichte, dass es zwar den Vorschlag gab, in Düsseldorf Ampelpärchen an die Ampeln zu basteln. Das heißt, es nicht nur ein Männchen über die Straße geht bei Grün, sondern dass dort zwei zu sehen sind und nicht nur Männchen, sondern auch Weibchen oder auch einfach eine Mischung. Die FDP hatte das im Gleichstellungsausschuss vorgeschlagen. Aber die Stadt hat es abgelehnt. Sie hat gesagt, bei Ampeln müssen wir Rechtssicherheit haben, wir müssen Verkehrssicherheit haben. Es gibt viele Unfälle, die sich im Ampelbereich zutragen und da können wir nicht riskieren, dass jemand sagt, ich konnte nicht richtig erkennen, ob rot oder grün ist, weil da zwei Ampelmännchen oder Ampelweibchen über die Ampel gelaufen sind. Na gut, ob diese Entschuldigung tatsächlich vor Gericht ziehen würde, ist so eine Sache, ehrlich gesagt, denn in anderen Städten gibt es Ampelpärchen schon, aber die Stadt Düsseldorf hat jedenfalls gesagt, dass ihr das zu riskant ist. Alles richtig tolle Geschichten aus dieser tollen Stadt. Entschieden habe ich mich aber dann doch für das Thema Blühwiesen. Einfach, weil ich mir wirklich, wirklich den Frühling herbeisehne. Ganz ehrlich, Insekten und Krabbeltiere schrecken mich so sehr ab, dass ich neulich ein sehr, sehr schönes Ferienhaus, was ich gefunden hatte, verworfen habe, weil dort stand, dass es gelegentlich dort das ein oder andere Krabbeltier gibt. In den Rezensionen und da habe ich gedacht, es mag sein, dass dich das, lieber Rezensent, nicht stört, aber ich kann leider nicht damit arbeiten, dass irgendwas eventuell in meinem Schuh ist. Aber Krabbeltiere sind natürlich total wichtig und selbst einem ausgemachten Krabbeltierkiller wie mir macht es große Sorgen, dass man ohne Probleme durch Deutschland fahren kann und kein einziges Insekt mehr auf seiner Windschutzscheibe findet. Ich erinnere mich an Zeiten, da war das anders. Und ich finde auch, selbst wenn Leute sich immer noch über Mücken und Wespen im Sommer beschweren, es war mal mehr Lametta. Und das liegt natürlich daran, dass Lebensräume für diese Tiere fehlen. Und wenn Lebensräume für diese Tiere fehlen, fehlen auch Lebensräume für andere Tiere. Die brauchen natürlich auch die Insekten zum Fressen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen mehr Blühwiesen in Düsseldorf. Glücklicherweise wurde dieses Problem erkannt. Und es gibt eine Blühwiesenstrategie. Und über dieses schöne Thema und alles, was damit zusammenhängt, weiß Julia Nemesheimer ausgezeichnet Bescheid. Ganz herzlich willkommen zurück im Rheinpegel-Podcast.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
So. Also erklär uns doch bitte als allererstes mal, was eine Blühwiese überhaupt ist, denn anders als man jetzt denken könnte, ist nicht jede Wiese, auf der das ein oder andere Gänseblümchen steht, tatsächlich auch eine Blühwiese.
Das ist absolut richtig. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Wiesen.
Wie könnte es anders sein?
Und Grünflächen. Und natürlich sind die alle kategorisiert. Man kennt es ja, man muss ja Namen dafür haben inzwischen. Und tatsächlich gibt es in Düsseldorf relativ viel Wiese, also insgesamt so um die 600 Hektar. Mhm. Und der Großteil sind allerdings Gebrauchsrasensachen. Also alles, was halt so normaler Rasen ist.
Da, wo man Fußball- und Wikinger-Schach drauf spielt und drauf liegt im Sommer.
Auch gemäht wird, also so mehrfach auf jeden Fall.
Kurzes grünes Gras, vielleicht die ein oder andere Gänseblume.
Genau, das ist halt so der normale Gebrauchsrasen. Ist jetzt rein ökologisch nicht so geil, aber dient natürlich der Erholung der Bevölkerung, ganz wichtig auch. Aber halt für die ganzen Insekten und Pflanzen nicht so der Brüller, sag ich mal. Aber natürlich gibt es dazu auch andere Wiesen. Es gibt einmal so Extensivwiesen und Blühwiesen. Extensivwiesen ist so eine Art Vorstufe, würde ich sagen. Ne? Also du hast da auch schon relativ viel Artenvielfalt drauf, aber jetzt nicht ganz so viel wie auf der Blühwiese. Denn der Unterschied liegt vor allen Dingen darin, wie das gemäht wird. Also beides wird eher selten gemäht, so zweimal im Jahr oder so. Aber bei Extensivwiesen wird alles, was abgemäht wurde, halt da liegen gelassen. Und das führt dazu, dass einerseits halt Nährstoffe in den Boden kommen, aber andererseits halt gerade so Pflanzen, die nicht so super krass rausschießen, jetzt nicht da entstehen können, weil sie einfach nicht den Platz haben und alles.
Also eine kleine Pflanze kann dann unter dieser Maat gut gar nicht
genau, da ist einfach zu viel Kram oben drauf, da kommt nicht genug Licht dran, nicht genug Platz, was auch immer. Und deswegen legt man viel Wert darauf, jetzt halt auch Blühwiesen anzulegen. Das ist einerseits natürlich, wird da viel Saatgut ausgestreut, das irgendwie mit regionalen Pflanzen arbeitet, die ganz typisch sind für solche Wiesen, die sehr man nennt es Magerwiesen, also sehr nährstoffarm eigentlich sind. Dadurch, das ist ein bisschen paradox, aber dadurch entstehen
voll
mehr Arten.
Das gelesen und gedacht, hä?
Ja.
Warum nochmal? Aber wahrscheinlich hat es auch einfach was so ein bisschen damit zu tun, wenn man halt super viel Dünger verwendet, dann schießen halt bestimmte Pflanzen besonders
genau
ins Kraut. Und wenn ich Dünger sage, meine ich eigentlich das, was die Kühe so fallen lassen zum Beispiel oder
ja
irgendwelche Schafe. Aber wenn da wenig ist, dann naja, dann müssen die Pflanzen eben sehen, wie sie klarkommen sozusagen.
Genau,
ne?
Und dann hat man halt dieses Problem und dadurch können auf solchen Wiesen, wo halt dieses Mahdgut dann entfernt wird und wo es dann nicht die ganze Zeit drauf liegt und alles, ne, zwar düngt, aber halt nicht viel Platz lässt für alles andere, da haben die halt dann das den Vorteil, dass die auch wachsen können.
Okay.
Und dadurch wird dann halt mehr Vielfalt geschaffen, also viele verschiedene Kräuter und kleinere Pflanzen und Blühpflanzen vor allen Dingen auch. Und darauf wird auch viel Wert gelegt, dass es nämlich einen mindestens 30-prozentigen Anteil von Blühpflanzen gibt. Ganz wichtig. Aber ist ja natürlich auch gut, dass
es Insektennahrung
das gibt,
dann, ne?
Weil es auch Insektennahrung ist. Das
okay
heißt also, es gibt dann dort einerseits natürlich Insekten, aber andererseits auch Amphibien und andere Kleintiere, die dann auch einen Lebensraum da finden. Und das ist natürlich ein Faktor, der nicht vernachlässigt werden sollte, weil es für die ja auch irgendwo noch einen Lebensraum geben muss. Und das
ja
ist ja auch immer ganz spannend, dass gerade so in Städten, wo man es vielleicht gar nicht erwartet, die Biodiversität teilweise viel höher ist als irgendwo auf dem Land, weil da so viele Monokulturen und sowas
ja
sind, dass die Artenvielfalt einfach stark abnimmt. Aber halt gerade in Städten, das halt zunimmt. Und auch die Städte natürlich einiges dafür tun. Also in Düsseldorf zum Beispiel gibt es auch keinen Pestizideinsatz mehr, außer
aha
an bestimmten Stellen.
Ja, das ist gerade das Absurde, ne? Dass also so eine Blühwiese, so wie es klingt, ist ja, funktioniert ja dann am besten, wenn man eigentlich fast nichts macht. Außer
genau
dass man halt zweimal im Jahr mäht und das Zeug abtransportiert.
Ja.
Und das heißt ja, jede Brache eigentlich funktioniert schon mal irgendwie ganz okay, solange die nicht völlig sich selbst überlassen wird. Aber gleichzeitig ist das natürlich das Problem der Zivilisation. Wir sind nicht so gut darin, einfach nichts zu machen,
das
sondern wir tendieren dazu, alles immer zu Tode zu kultivieren. Warum? Also das mit der Artenvielfalt habe ich verstanden und spannend fand ich dann auch noch, dass du geschrieben hast, Düsseldorf möchte gerne eine Förderung haben und deswegen kümmern die sich jetzt verstärkt nochmal um Biodiversität. Also sie möchten gerne eine
ja
Förderung vom Bundesamt für Naturschutz haben, damit ja, damit sie das irgendwie so weiter fortführen können. Was machen sie denn jetzt konkret? Also was macht beispielsweise das Gartenamt konkret für diese Biodiversität?
Zum einen hat man für alle Stadtteile Pläne aufgestellt, wo zum einen existierende Wiesenflächen hinterlegt sind und dann Prioritäten verzeichnet, von wegen, da soll noch eine neue angelegt werden, diese Wiese, also Extensivwiese, soll umgewandelt werden in eine Blühwiese zum Beispiel oder ähnliche Sachen, das soll einerseits gemacht werden. Also es gibt einen Zeitplan, der das
mhm
Ganze halt entsprechend vorgibt, wann was gemacht werden soll, was mit welcher Priorität gemacht werden soll. Das soll alles teilweise innerhalb der nächsten 5 Jahre passieren, aber es ist auch langfristiger angelegt, dass man bis über 10 Jahre hinaus denkt, weil so eine Umwandlung halt jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern schon auch ein bisschen länger braucht, bis die mal irgendwann tatsächlich über die Bühne gelaufen ist. Das ist einerseits und andererseits möchte man natürlich auch darauf achten, dass wenn man mäht, es entsprechende Geräte gibt, die auch eine möglichst insekten- und pflanzenschonende Maat ermöglichen.
Mhm.
Und das kostet natürlich alles Geld, also einerseits natürlich die Pflege und die Anlage von diesen ganzen Wiesen, aber halt auch der Kauf von Maschinen, die das Ganze ein bisschen besser machen.
Okay, also nicht einfach der ganz normale Aufsitzrasenmäher,
genau,
dem die Fußballrasen genäht wird, sondern
das ist richtig
ein Gerät. Was tut das
also
dann? Was kann das besser?
Also die Blühwiesen, zum einen sollten die jetzt nicht so winzig sein, also natürlich bringt jede kleine Vorgarten irgendwas, der insektenfreundliche Blumen beinhaltet. Aber viel besser sind natürlich größere Flächen, die dann noch mit entsprechend größeren Maschinen gemäht werden können.
Mhm.
Und die Stadt und auch externe Anbieter, die von der Stadt beauftragt werden, setzen vor allen Dingen gerade noch Kreiselmäher ein. Und die scheinen wohl sehr, sehr schnell zu rotieren,
mhm,
was dazu führt, dass Insekten sich nicht mehr in Sicherheit bringen können.
Okay, werden
aber
die eingesaugt.
Genau,
okay,
das kommt auch noch mit dazu. Es gibt so eine Ansaugfunktion oder was auch immer. Und dann, und dann ist es nicht so gut für die Insekten.
Okay.
Und stattdessen
klingt
gibt es noch die Möglichkeit, andere Mäher zu benutzen,
ja,
die jetzt auch gekauft werden sollen. Und die rotieren etwas langsamer, haben ein bisschen andere Messer als jetzt diese Kreiselmäher und haben halt nicht diese Ansaugfunktion plus die mähen weiter oberhalb des Bodens, also so 11 bis 14 Zentimeter oberhalb der Bodenfläche, dann hat man natürlich auch nicht das Problem, dass man alles einfach kahl abrasiert, ja, sozusagen.
Ich muss gerade die ganze Zeit an den Filmliebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Genau, die wären damit auch in Sicherheit noch. Aber
mehr oder weniger wahrscheinlich, genau. Aber es wäre trotzdem eine dramatische Filmszene. Du hast gesagt, das Ganze kostet was. Ich glaube, die Anschaffung ist das eine, das andere sind die laufenden Kosten. Ne?
Genau, die laufenden Kosten sind natürlich relativ hoch auch, also so um die 500.000 Euro im Jahr, die dann angesetzt sind, um diese ganzen Flächen, die ja wirklich mehrere hundert Hektar umfassen am Schluss, wenn man alle Wiesenarten zusammennimmt. Das ist natürlich einiges, was da zusammenkommt, aber man kann natürlich es so sehen, dass es sich ja schon lohnt. Also, ne, wenn wir dadurch in einer Welt leben, die ein bisschen lebenswerter ist und auch nicht nur für uns, sondern auch für Insekten, dann ist es natürlich schön und jedes Grün hilft natürlich auch für uns dabei, ein bisschen besser über die Runden zu kommen.
Naja, ich bin natürlich dafür, aber gibt es da irgendeinen politischen Widerstand? Also irgendwer, der sagt, naja, oder die Knete können wir mal besser in Schulen stecken oder so?
Eigentlich gar nicht. Also das, was ich bis jetzt mitbekommen habe in den Ausschüssen, war eigentlich durchweg eine positive Rückmeldung von allen, die gesagt haben, ja, gute Sache, super Konzept, voll schön, dass das gemacht wurde und ganz viel Lob fürs Gartenamt, dass da so ein extrem ausführliches Strategiepapier wirklich vorgelegt wurde. Also man kann das theoretisch im Ratsinformationssystem nachlesen. Da hat man dann so 30 Seiten Informationen über Blühwiesen und weiß danach ungefähr alles darüber.
Okay. Oder man kann sich einfach
oder
im unseren bald folgenden Frühling, ja genau, den Podcast anhören und sich dann bald im Frühling an den Blumen freuen. Genau. Und wenn man das tut, dann kann man eventuell sogar der Wissenschaft damit helfen. Denn darüber hast du auch geschrieben in der vergangenen Woche, dass Forscher am Institut für Botanik an der Heinrich-Heine-Universität versuchen, Menschen da draußen, die sich auch für Pflanzen interessieren, dazu für zu gewinnen, Daten für sie zu sammeln. Wie sieht das genau aus? Was muss man machen, wenn man so da mitmachen möchte?
Ist es relativ simpel eigentlich. Also die Forscher und Forscherinnen, die da tätig sind, die wollen halt rausfinden, wie passen sich Pflanzen an den Klimawandel an, wie kann man Städte grüner gestalten, was hat das für Vorteile auch für uns und sowas. Wie kommen diese Pflanzen mit den Umweltbedingungen gerade in der Stadt klar, weil die ja schon ein bisschen extremer sind als jetzt auf der Wiese oder im Wald oder wo auch immer. Und dafür brauchen sie halt diese Hilfe von so vielen Leuten wie möglich aus ganz Deutschland und gerne auch dem angrenzenden Umland. Denn die wollen rausfinden tatsächlich, wo wachsen die Pflanzen, wie groß sind die, ne? Also wie haben sie sich verändert, wie verändern sie sich je nachdem, wo sie wachsen. Also in Süddeutschland wird das bestimmt anders aussehen als in Norddeutschland, weil ne, anderes Klima, anderer Wind, andere Sonneneinstrahlung und sowas. Und im Endeffekt braucht man so, keine Ahnung, wohl 5 bis 30 Minuten für so eine Mitmachaktion. Und zwar gibt es 4 verschiedene Pflanzenarten, die man sucht.
Also man geht eigentlich raus.
Genau, man geht raus und guckt,
wo finde ich
diese Pflanzen.
Das heißt zum Beispiel den Ackerschmalwand.
Genau, es gibt 4 verschiedene Arten. Du sagst es gerade schon einer. Den Ackerschmalwand. Man weiß es nicht.
Wahrscheinlich weiß jemand das, also ich nicht, aber macht ja nichts.
Wikipedia weiß das, aber ich habe es wieder vergessen. oder das viermännige Schaumkraut, der schmalblättrige Doppelsame und das gewöhnliche Hirtentäschel. Man kennt es, ne?
Wer denkt sich diese Namen aus? Das Hirtentäschel hätte ich sogar gewusst. Da hätte ich sogar gewusst, wie es aussieht. Bei den anderen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich schon 18 Mal draufgetreten.
Absolut. Aber. Also gerade dieses schmalblättrige Doppelsamen-Ding, das kennst du sicherlich, weil das ist eigentlich Rucola.
Ah, okay.
Ja, das fand ich auch ganz spannend, weil ich absolut nie auf diesen Namen gekommen wäre, bis ich dann irgendwie nachgeguckt habe bei Wikipedia.
Schmalblättriger Doppelsamen.
Genau.
Aber ich kenne also, Rucola, aber ehrlich gesagt, ob ich Rucola jetzt vom Löwenzahn unterscheiden kann, wenn es
halt
mir so begegnet, das ist
die
eine interessante Frage. Wer hilft mir denn jetzt da? Also genau, ganz ehrlich, muss ich mich jetzt auskennen mit diesen Pflanzen?
Absolut nein.
Okay.
Es gibt eine App.
Idioten sicher gemacht.
Es gibt eine App dafür.
natürlich gibt es eine App dafür.
Natürlich. Okay. Und diese App heißt Flora Incognita. Und über diese App, da macht man einfach quasi ein Bild von dieser Pflanze und dann erkennt diese App über KI, ist das diese Pflanze oder ist das diese Pflanze? Okay. Also es muss natürlich ein ungefähr gutes Bild sein, damit man auch irgendwas erkennt.
Ja.
Aber scheint wohl relativ gut zu funktionieren und die arbeiten auch eng mit dem Forscherteam zusammen, das da an der HU forscht. Und also das erkennt dann, wo ist diese Pflanze und dann gibt es ein extra Datenblatt extra in dieser App eingebaut für diese Forschungsarbeit wo man dann so Sachen eingibt, wie groß ist das? Also, ne, dass man irgendwie verschiedene, es gibt total viele Anweisungen dafür auch, was man genau messen soll, an welchen Stellen das wächst, aber was für ein Untergrund das ist und so. Wäre ganz gut. aber insgesamt ist das halt so das, was gemacht werden soll. Ja. Also, es ist wirklich überschaubar. Man muss gar nicht so viel angeben und für diejenigen, die ein bisschen mehr machen wollen, die können auch tatsächlich Pflanzen- und Bodenproben noch einschicken. Dafür muss man sich bei Bruno Walter melden, der dafür zuständig ist. Der schickt dann ein paar Tütchen zu und da kann man dann die entsprechenden Proben reinmachen und muss das halt zurückschicken. Und dann hilft das aber den Forschern total dabei, weil die dadurch halt zum einen den Boden natürlich untersuchen können, aber auch die Pflanze auf ihre Genzusammensetzung. Und dadurch kann man natürlich auch wieder neue Rückschlüsse ziehen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Gleichzeitig, diese Pflanzen sind deshalb gewählt worden, weil sie halt wirklich überall in ganz Deutschland wachsen und auch relativ unkrautmäßig überall. Also durchaus auch so am Straßenrand oder ne, so direkt an der Hauswand oder so. Wenn man so ab und zu so Unkraut irgendwo rauswachsen sieht, dann kann das durchaus auch eins von diesen vier Arten sein.
Aber Julia, es mag sein, dass das jetzt daran liegt, dass ich einmal zu oft Leserbriefe bekommen habe. Und wenn ich sage Leserbriefe, meine ich wirklich Leserbriefe. Die Zuschriften von Rheinpegel-Hörerinnen und Hörern sind immer ausgezeichnet und sehr wertvoll. Aber man kriegt ab und zu ja mal als Journalistin Zuschriften und da denkt man auch, weia. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Forscher, da kommt es ja wirklich darauf an, dass da exakte Ergebnisse ankommen und nicht Kraut und Rüben und so. Und ich meine, bei aller Liebe und bei besten Absichten, manche Sachen gehen ja dann doch schief irgendwie. Ja. Ne? Warum tun sich Forscher das an? Ich verstehe, dass man viele Daten darüber kriegt, okay, geschenkt. Ja. Aber warum tun sich Forscher die Zusammenarbeit mit Menschen an, die sie gar nicht kennen und nicht einschätzen? Weil ohne Witz, das ist ja, ne, wenn da, also das muss man ja auch alles irgendwie sortieren. Das ist doch auch wieder ein Haufen Arbeit. Ja, da geht man ja lieber selber los und fotografiert Pflanzen.
Tatsächlich so. Es ist natürlich so viel Arbeit und gleichzeitig legen die auch super viel Wert drauf, lieber richtige Daten als falsche Daten. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, einfach lieber freilassen. Und freilassen oder vielleicht irgendwo in die Notizen schreiben oder so. Und dann hilft das auch schon extrem viel, wenn man eher richtige als falsche Daten hat. Aber der Forscher, mit dem ich gesprochen habe, Bruno Walter, hat mir halt erzählt, dass es für ihn vor allen Dingen aber auch um die Kommunikation geht mit den Leuten. Also es geht nicht nur darum, dass die Leute einfach ausschwärmen sollen und irgendwelche Daten da einbringen sollen, sondern halt so ein bisschen auch darum, dass die Kommunikation zwischen Bürgern und Wissenschaft halt da ist. Also, dass man auch weiß, was interessiert eigentlich die Bürger, wie können die sich einbringen, was haben die vielleicht auch für Vorschläge, die man da mit einbeziehen kann in die Forschungsergebnisse vielleicht oder in das, was daraus folgt irgendwann. Also gerade beim Begrünen der Städte zum Beispiel ist ja auch wichtig, wie kann man Bürger dabei einbinden, weil das bringt ja in allen Fällen fast nie was, wenn man irgendwas von oben irgendwo aufdrückt, sondern man braucht ja immer auch eine breite Masse, die irgendwas mitträgt und mitmacht. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, um das rauszufinden, was interessiert die eigentlich, was beschäftigt die und vor allen Dingen auch, um damit so eine Basis zu haben für zum Beispiel Workshops oder Seminare, die man dann vertiefend nochmal anbieten kann. Und dadurch halt auch nochmal mehr Leute hat, die dann tatsächlich mehr Wissen haben und das wieder weitertragen können und so weiter, ist natürlich super spannend und auch total wichtig. Also nicht nur, dass das jetzt Schulen und Gruppen betrifft, sondern vielleicht auch einfach mal so die, keine Ahnung, VHS oder so, irgendeine Veranstaltung dazu macht, damit man so ein bisschen mehr dazu weiß.
Flower Power in Düsseldorf mit Julia Nemesheimer. Ganz herzlichen Dank.
Immer wieder gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Und damit kommen wir zu den wirklich schönen Seiten des Lebens. Natürlich zum Thema Essen. Und man kann sich ja wirklich, ich glaube, fast alles in dieser wunderbaren Stadt liefern lassen, ne? Also es gibt nichts an Nahrungs- und Genussmitteln, glaube ich, was man nicht in irgendeiner Form sich liefern lassen kann. Man kann sich Champagner liefern lassen, man kann sich Burger liefern lassen, Pommes, Pizza, frittierte Dinge, Dimsum. Es ist eigentlich völlig egal, jegliche Sorte von Essen gibt's in Düsseldorf. Die Auswahl ist unglaublich und wenn ihr manchmal davor sitzt und euch denkt, was lasse ich mir jetzt eigentlich als nächstes liefern, dann lasst euch gesagt sein, das nächste, was ihr euch liefern lassen solltet, es sollte Bibimbap sein. Wenn ihr Bibimbap nicht kennt, es ist, glaube ich, die Mutter aller Reisbowls, ein koreanisches Gericht, ganz köstlich. Reis, gekochter Reis und auf dem Reis Toppings, also können alle möglichen verschiedenen eingelegten Gemüsen sein, Bohnensprossen, Kimchi natürlich im koreanischen Bereich, klar. Möhren, Pilze, was gibt's noch? Oh, ich glaube, ich habe fast noch nichts gesehen, was nicht auf dem Bibimbap liegen kann. Bohnen auf jeden Fall. Alle Sorten Gemüse eigentlich. Also die Koreaner machen ja tolle Sachen. Teilweise legen die Kartoffeln ein, Kürbis, Süßkartoffel. Das Schöne an Bibimbap ist, dass eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Du kannst oben auf diesen Reis alles mögliche Schöne drauflegen. Meistens liegt auch noch ein weichgekochtes Ei oder ein Spiegelei drauf. Sunny side up, also nicht ganz durchgegart. Das Eigelb noch ein bisschen flüssig. Und das Ganze gibt's in vegetarisch. Es gibt's auch mit Rindfleisch, also mit Bulgogi, das heißt Rindfleisch, was auf eine ganz besonders leckere Art mariniert und dann scharf angebraten ist. Ganz köstlich. Und ich meine, eins von den gesündesten Dingen, die man sich überhaupt bestellen kann, super viel Gemüse, ganz viele Ballaststoffe, gibt's auch in vegetarisch. Und man kann die Schärfe selbst bestimmen, weil zu jedem Bibimbap kommt ein kleines Töpfchen mit einer scharfen Chilisauce, die man dann eben draufschüttet und das mischt man dann einfach fröhlich. Und das wird auch den einen oder anderen ganz freuen. Man muss Bibimbap und man kann Bibimbap eigentlich auch gar nicht so richtig gut mit Stäbchen essen. Man benutzt zwar vielleicht die Stäbchen am Anfang, aber eigentlich nimmt man einen Löffel und rührt dann richtig gut durch. Und dann nimmt man auch den Löffel und spachtelt das einfach in sich rein. Ich liebe Bibimbap, ich finde, es ist ein tolles Gericht. Man kann es natürlich auch selber machen. Es gibt etliche Gerichte dafür da draußen. Das Problem ist, es ist echt kleinteilig. Also bei Koreanern ist das natürlich so, dass zu Hause immer ganz viele verschiedene Sorten eingelegtes Gemüse sowieso vorhanden sind. Das heißt, es ist so ein bisschen Resteessen. Man nimmt halt das, was noch da ist und haut das auf so ein bisschen Reis oben drauf. Aber wir, die wieder dieses Glück nicht haben, wir müssten da sozusagen from scratch anfangen. Also wir müssten bei Bibimbap anfangen und alles einzeln zubereiten und so. Und das wird dann schon echt aufwendig. Geht zwar, aber ja, man müsste halt auch einzeln alles garen und teilweise anbraten. Es gibt Rezepte, die machen das dann mit einem Reiskocher. Da wird das alles in einem gegart. Es gibt Rezepte, die machen das im Ofen, auch nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, alles ziemlich aufwendig. Besser eigentlich, man lässt sich Bibimbap liefern vom Experten. Und da gibt es tatsächlich in Düsseldorf eine ganze Reihe von Angeboten. Ich habe 5 identifiziert, die man sich über Lieferdienste wie Uber Eats oder Volt liefern lassen kann. Und ich habe diese harte, harte Aufgabe auf mich genommen. Ich habe alle 5 Bibimbaps, die man sich liefern kann, probiert. Und zwar immer in der Bulgogi-Variante, weil ich auch wissen wollte, wie gut schmeckt eigentlich das Rindfleisch-Topping. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse waren durchaus gemischt. Der am besten aussah, war nicht der leckerste. Der am teuersten war, war auch nicht der leckerste. Der am günstigsten war, war auch nicht der leckerste. Aber hört einfach selbst. Hier ist ein kleiner Zusammenschnitt meiner 5 Take-Out-Abenteuer mit Bulgogi Bibimbap.
Die erste Portion Bibimbap im Test kommt von einem Restaurant namens Beut und sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus. In der Mitte liegt reichlich Bulgogi Beef mit ein bisschen Zwiebeln drin, bestreut mit Frühlingszwiebeln und mit Sesamsaat. Dann haben wir hier ein bisschen Omelettstreifen, ein bisschen eingelegten Rettich, Salatblätter, Bohnensprossen, Möhrenscheiben, Zucchinischeiben und darunter befindet sich Reis. Und daneben gibt es einen kleinen Container mit Chilisauce. Also mein Fazit zu dem Bibimbap von Beut. Das, was da war, war sehr ordentlich, frisch und auch angemessen gewürzt. Aber es hätte für mich ein bisschen mehr Variationsbreite in den Toppings sein können. Ich habe zum Beispiel Kimchi vermisst und auch zum Beispiel irgendwas mit Pilzen. Und ich fand, es war deutlich zu wenig Chilisauce. Also ein Drittel mehr hätte auf jeden Fall es für mich sein dürfen. Damit wirklich alles im Bibimbap so ein bisschen davon berührt ist. Ich fand außerdem den Reis ein kleines bisschen zu wenig gegart. Der hätte für mich ein kleines bisschen weicher sein können. So, jetzt gucken wir mal, wie simpel der Bibimbap von The Simple ist. Hier ist auf jeden Fall reichlich geschmorte Zwiebel zu sehen. Zucchini, Möhre, Omelettstreifen, Salatblätter und eingelegter Rettich. Bibimbap-Rind, das Ganze auf Reis. Reichlich Reis, möchte ich sagen. Und wiederum ein kleiner Container Chilisauce. Das, was den Bulgogi Bibimbap von The Simple von den anderen unterscheidet, ist, dass sie sich für leicht gegarte Zwiebeln entschieden haben. Und ich muss sagen, die haben es jetzt für mich nicht so rausgerissen. waren so ein bisschen glasig gedünstet, aber irgendwie auch nicht so richtig gewürzt und nicht so richtig toll. Also das fand ich ein bisschen einfallslos, das hat mich nicht überzeugt. Der Rest war solide, okay, ich fand aber insgesamt ein bisschen viel Reis drin. Dieser Bibimbap kommt jetzt von Food Jean und was mir erstmal gut gefällt, ist, es ist ganz hübsch arrangiert, so kreisförmig. Der Reis ist extra und unten drin ist das Ei. Also auf jeden Fall schon mal eine Zutat mehr als vorher. Und ich bin sehr gespannt, ob das auch gut schmeckt. Was mir bei Food Junks Bibimbap gut gefallen hat, ich musste gar nicht so furchtbar viel Chilisauce nehmen, weil die einzelnen Komponenten eigentlich wirklich sehr gut gewürzt waren. Und das hat insgesamt eigentlich wirklich eine nette Kombination ergeben. Ich habe auch nicht allen Reis verwendet und ich fand es ganz gut, dass der nicht in der Schüssel war. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht, dass das Ei ein bisschen weicher ist irgendwie. Es war doch dann recht totgegart. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt bei Takeout. Ja, aber insgesamt fand ich, war das eine stimmige Kombination.
Der Bibimbap von Fudo ist auf jeden Fall optisch der spektakulärste, sehr hübsch angerichtet und mit einer orangefarbenen, hoffentlich essbaren Blüte in der Mitte. Ich sehe natürlich Rindfleisch. Ich sehe geschredderten Rotkohl. Ich sehe Mais, ich sehe eine Tomate, ich sehe geschredderten Salat, ich sehe Bohnensprossen und ich sehe etwas Rotes, was wahrscheinlich, ui, was ziemlich scharf eingelegter Rettich ist. Und darunter sehe ich ein Ei. Insgesamt von den Toppings her eher etwas uncharakteristisch, würde ich sagen, für koreanische Küche, aber ich lasse mich überraschen. Also am Anfang fand ich den Bibimbap von Fudor ganz okay, aber im Endeffekt muss ich sagen, erstens, er hat überhaupt nicht koreanisch geschmeckt, sondern, ich weiß nicht, irgendwie anders. Also ich würde fast wetten, derjenige, der ihn zubereitet hat, kennt sich nicht so mit koreanischen Geschmacksprofilen aus. Das Rindfleisch war total zäh und hatte total viel Sehnen. Da habe ich eigentlich fast alles von liegen gelassen. Und der Reis hatte für mich irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Also wenn die Optik echt spektakulär war, muss ich ehrlich sagen, hat es mich geschmacklich überhaupt nicht überzeugt. Schade.
Hier haben wir nun ein Bulgogi Bibimbap. Das kommt von Bulgogi Barbecue, einem Restaurant in der Bismarckstraße. Und neben ziemlich viel Bulgogi Rindfleisch sehe ich hier reichlich gekochtes Gemüse. Das ist Brokkoli, eingelegt. Das hier ist Kartoffel und Möhre oder Süßkartoffel. Ganze Champignons gebraten, Tofu, Bohnen, Rettich, Kimchi. Und hier unten ist, glaube ich, noch Kohlrabi. Und darunter eine ziemlich ordentliche Portion Reis plus ein halbes gekochtes Ei. Also macht einen recht reichhaltigen Eindruck. Das Bibimbap von Bulgogi Barbecue fand ich richtig gut, weil einfach so viele verschiedene Sachen als Topping da waren, dass man echt sehr unterschiedliche Geschmackserlebnisse hatte. Es war echt reichlich, also ich habe nicht mal die Hälfte von dem Reis geschafft, der da war, aber es ist ja vielleicht auch gut für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Hunger haben. Und ich fand auch die einzelnen Komponenten einfach sehr lecker, sehr gut gewürzt. Und dadurch war das insgesamt wirklich ein sehr rundes Geschmackserlebnis. Hat mir gut gefallen.
Tja, also ich würde sagen, der beste Bulgogi Bibimbap, den man sich in Düsseldorf liefern kann, nach meiner Meinung, kommt von Bulgogi Barbecue aus der Bismarckstraße. Und das Witzige daran ist, der ist auch gar nicht so teuer. Ich habe 13,90 Euro für die Portion bezahlt, die auch wirklich vollkommen in Ordnung und reichlich war. Und ja, ich fand das einfach wirklich qualitativ am besten. Die wussten, was sie tun, schmeckte gut, war schön angerichtet. Kann ich nur empfehlen. Der schlechteste Bulgogi Bibimbap, den ich gegessen habe, war witzigerweise auch der teuerste mit 16,90 Euro. Das war der, der mit so einer flashy, essbaren Blüte in der Mitte daherkam und echt nicht geschmeckt hat. Sehr merkwürdig, von Fudor. Also kann ich wirklich überhaupt nicht empfehlen, hat mir persönlich gar nicht geschmeckt. Wer sparen will, dem würde ich sagen, naja, die Preise unterscheiden sich nicht so riesengroß. Also der günstigste Bulgogi Bibimbap, den ich gegessen habe, kam von Beaut. Der kostete 13,50 Euro und das ging dann hoch über 13,80 Euro, 13,90 Euro, 14 Euro bis eben zum teuersten 16,90 Euro. Der beste kostete 13,90, also nur 40 Cent mehr als der allergünstigste. Und der allergünstigste war dann auch tatsächlich irgendwie die Sparvariante. Also da lohnt sich's auf jeden Fall nicht, auf den Cent zu gucken. Aber ich glaube, die Unterschiede sind da auch nicht so groß. Also Bulgogi Bibimbap, wenn ihr wissen wollt, wo wird der beste geliefert, kann ich nur sagen, Bulgogi Barbecue in der Bismarckstraße. Euch gehört mein Bibimbap-Herz. Vielen Dank für dieses leckere Gericht. Was soll ich denn als nächstes testen? Habt ihr vielleicht eine Idee für mich? Dann meldet euch doch einfach. Schreibt mir an rheinpegel@rheinische-post.de oder an 01608080844 eine kleine WhatsApp. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Ich hatte eigentlich vor, sämtliche koreanischen Barbecue-Angebote in Düsseldorf zu testen, aber es gibt echt viele und deswegen habe ich gedacht, fange ich einfach an mit einem anderen koreanischen Gericht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich mal testen soll. Also bitte nicht Salami-Pizza, weil ich glaube, dann esse ich bis ans Ende meiner Tage Salami-Pizza und das will auch keiner sehen, aber vor allen Dingen nicht hören. Aber außerdem wird es niemals fertig. Aber ja, vielleicht gibt es ja irgendein Gericht, wo ihr sagt, okay, das würde mich wirklich interessieren, wo kriegt man eigentlich das Beste? Und dann versuche ich das für euch herauszufinden. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist immer toll, wenn ihr es bis zum Ende schafft. Von diesen langen Episoden. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn ihr mögt, empfehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr mögt, dann meldet euch bei uns. Ich freue mich sehr, wenn ihr auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt eine wunderbare Woche. Bis bald. Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke!